Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung.
Willkommen zu diesem Podcast. Heute schauen wir uns mal Network-Agenturen an und wir schauen uns an, wie Networks auf die unterschiedlichen oder die sich verschobenen Kundenbedürfnisse reagieren. Das wird auch gleich unser erster Punkt sein. Und wenn ich über ein solches Thema reden will, dann brauche ich natürlich jemanden, der sich in unterschiedlichen Networks rumgetrieben hat, der weiß, von was er spricht. Erstaunlicherweise genauso jemanden habe ich am anderen Ende der Leitung. Ich bin nämlich mit Hanno Stecken verabredet. Hallo Hanno.
Hallo Heiko, grüß dich.
Um nochmal kurz was zu deiner Historie zu sagen. Im Moment bist du Chief Growth Officer bei TDP. Du kennst aber auch die WPP-Welt und auch, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, die Dentsu-Welt, richtig?
Das ist richtig, die Dentsu-Welt. Auch da hatte ich einen kleinen Abstecher hin. Und genau, das ist meine Erfahrung auf Netzwerkseite. Habe auch einen Abstecher in die Independent-Welt gemacht bei PIA. Weiß also auch, wie man Netzwerke von außen anguckt. Ist auch hilfreich durchaus.
Das stimmt, das stimmt. Aber wir gucken uns heute mal die Networks an und fangen wir doch mal mit der sozusagen grundlegenden Frage an. Was sind denn bitte aus deiner Sicht, Hanno, die Tendenzen, wo man sieht, da haben sich Kundenbedürfnisse verschoben? Das passiert ja immer, ist jetzt gar nichts Ungewöhnliches. Ich werfe mal einen Ball in den Teich und sag mal Einkauf.
Okay, ich weiß gar nicht, ob sich Kundenbedürfnisse im Bereich Einkauf so sehr verschoben haben. Ich glaube, Einkauf war schon immer wichtig. Bei vielen Kunden sehen wir, dass der Einkauf natürlich über Jahre hinweg an Wichtigkeit gewonnen hat und vielleicht auch in dem einen oder anderen Fall Überhand genommen hat.
Wir merken aber auch. Kannst du das nochmal so ein bisschen erklären, was das sein könnte mit Überhand?
Naja, wenn wir uns angucken, wie Pitch-Prozesse laufen, Agenturauswahlverfahren, dann gibt es ja oft auch eine Gewichtung zwischen dem inhaltlichen Teil und dem kommerziellen Teil. Und dann gibt es vielleicht auch eine offizielle Angabe und eine inoffizielle Angabe. Und da, glaube ich, hat man schon in den letzten 10, 15 Jahren gesehen, oder 10, ja, 15, also ein bisschen lange, in den letzten 10 Jahren gesehen, dass der Teil oder sagen wir mal die Entscheidungsgrundlage immer stärker Richtung Einkauf geht. Und dementsprechend hat es ein größeres Gewicht als in der Vergangenheit. Ja, das kann man, da kann man schon auch von einer Prioritätsverschiebung sprechen, definitiv, ja.
Was sind denn weitere Dinge, die sich aus deiner Sicht, was Kundenbedürfnisse angeht, verändert haben?
Also ich glaube, was sich grundsätzlich verändert hat, ist, und jetzt komme ich mit einer totalen Plattitüde, die Welt ist komplexer geworden. Ach was. Wobei wir jetzt gerade in der AI-Zeitalter eigentlich dabei sind, dass sie wieder dekomplexer wird, zumindest als User. Nichtsdestotrotz ist die Welt komplexer geworden. Es gibt viel mehr Spezialagenturen, weil es viel mehr Spezialistentum als solches gibt. Das hat natürlich mit Digitalisierung zu tun, mit Plattformen, die alle ihre eigenen Regeln haben und Gesetze. Das heißt, für eine Agentur, eine Full-Service-Agentur, ist es fast unmöglich, in jedem Kleinstbereich Spezialisten zu haben. Und dementsprechend hat sich über die letzten 10 Jahre ein Spezialistentum rausgebildet, was zu solchen absurden Dingen führt, dass Kunden teilweise bis zu einer dreistelligen Anzahl von Agenturen haben. Und ich glaube, das ist ein Bedürfnis, das zu entschlacken. Das sehen wir
heißt bei vielen Kunden. Heißt das denn auch für euch, für DDB zum Beispiel, dass ihr sagt, wir können nicht mehr alles abbilden und kooperieren in Spezialfällen auch mit Dienstleistern?
Das ist garantiert so. Also es ist bestimmt so. Und ich glaube, jede Agentur, die sagen würde, sie könnte alles abdecken, im absoluten Spezialfall, lügt, glaube ich, aus meiner Einschätzung nach. Dementsprechend bin ich fest davon überzeugt, dass es grundsätzlich auch etwas ist, was Kunden auch einfordern. Und das ist nämlich der Mut zur Kollaboration. Ja, das müssen Agenturen heute ganz anders machen als vielleicht noch vor 10 Jahren oder 15 Jahren.
Aber das hat sich fairerweise, glaube ich, auch zum Positiven verändert. Das ist so meine Wahrnehmung. Also vor einigen Jahren waren Agenturen dazu noch gar nicht bereit. Mittlerweile ist es, glaube ich, wirklich, ich will nicht sagen gang und gäbe, aber fast schon Alltag geworden.
Das stimmt. Allerdings glaube ich, weil Kunden das aktiv einfragen und auch dementsprechend die Prozesse aufsetzen mit ihren Agenturen.
Klar, klar, da gibt es einen Druck vom Markt, keine Frage. Lass uns dann nochmal bitte, oder lass uns dann darüber sprechen, wie reagieren denn die unterschiedlichen Networks darauf? Weil das tun ja nicht alle gleich. Lass uns doch mal bei WPP beginnen. Was ist da so dein Eindruck? Und es sei angemerkt, wir werden hier nicht in irgendeiner Form bashen, sondern es sind sozusagen persönliche Meinungen, über die kann und soll man streiten. Aber wir gehen hier fair mit allen, die am Mikro sitzen oder auch noch zuhören, um.
Ja, absolut. Und ich glaube auch, das Wichtige ist, es gibt ja kein richtig oder falsch, ja, sondern es gibt, glaube ich, bestimmte Wege, die in Netzwerke einschlagen, die unterschiedlich sind. Und offensichtlich ist es ja auch so, dass alle Netzwerke nach wie vor existieren und der Markt offensichtlich auch unterschiedliche Antworten braucht. Von daher, ich glaube, WPP, wo ich auch lange war, ist eigentlich fast vergleichbar mit dem, was ich gerade über den Markt als solches gesagt habe. Die Welt ist komplex geworden. Dieses Netzwerk ist in 30 Jahren unfassbar gewachsen, mit unfassbar vielen unterschiedlichen Agenturen, Spezialisten, P&Ls. Und was wir sehen, und das ist ja gar kein Geheimnis, ist, dass sie die P&Ls miteinander verschmelzen und mergen. Und dass es dort quasi ein Governance-Modell gibt, dass man Agenturmarken verschwinden lässt, zugunsten einer viel besseren Governance im Netzwerk. Ja, also das ist offensichtlich und ist sicherlich was das Netzwerk effizienter und schlagkräftiger macht, ist zumindest eine Einschätzung von
uns. Es ist ja das WPP von einem Finanzer sozusagen gegründet worden. Und das, was man so hört, ist, dass die Controlling-Ansprüche von WPP nochmal einen Tick stärker sind als die von anderen Networks. Merkt man diesem Network nochmal aus deiner Sicht spezieller an, dass dort Finanzleute das gegründet haben, beziehungsweise nach wie vor einen großen Einfluss haben?
Das ist von außen, und ich bin jetzt seit 2019 nicht mehr bei WPP, in der letzten Entwicklung vielleicht nicht ganz fair zu bewerten, weil ich eben nicht drin bin. Ich kann das natürlich von meiner Zeit von damals sagen und auch das, was man von außen sieht und die Börsenberichte liest, also all das, was man so wahrnehmen kann, ist es so, dass es nach wie vor, und ich glaube, die DNA eines Netzwerks kann man nicht von heute auf morgen ändern, natürlich ein sehr stark finanzorientiert und gesteuertes Netzwerk ist. Was aber damit einhergeht, ist ein starker Fokus auf das Unternehmertum, ja, vielleicht nicht im Lokalen gesteuert, auf jeder P&L, aber auf jeden Fall global gesteuert. Nicht anders könnte man sich auch erklären, warum man die P&Ls miteinander mergt, um eben dieses Governance-Modell zu haben. Und dementsprechend weiß ich gar nicht, ob ich jetzt so den Fokus unbedingt auf das Controlling-Thema legen würde, weil wenn man ein guter Unternehmer sein will, muss man seine Zahlen im Griff haben. Und ich glaube, das ist nach wie vor die DNA von WPP, soweit ich das wahrnehme.
Mhm. Das, was fast alle Network-Agenturen tun, ist, dass sie ja so ihre Agenturen an einem Ort konzentrieren. Das hat natürlich damit was zu tun, dass man irgendwie Geld sparen will. Das ist ja auch okay. Und als einer der Vorteile neben den finanziellen Themen wird gesehen, dass es dort in diesen Strukturen zu einem besseren Austausch kommt. Ist es aus deiner Sicht so oder wie siehst du das?
Also ich kann das jetzt gerade hier in meiner Rolle bei DDB und Omnicom durchaus bestätigen, dass es von Vorteil ist, wenn man zusammen im Büro sitzt und kurze Wege hat. Ich persönlich sitze in Düsseldorf, wo viele andere Omnicom-Agenturen auch sitzen. Insbesondere mit den Mediakollegen macht es durchaus Sinn, dass wir kurze Wege haben und uns abstimmen. Ich weiß auch gar nicht, ob das bei den Netzwerken insgesamt nur rein aus dem Effizienzgedanken gedacht wurde, sondern eben eher aus dem Effektivitätsgedanken, eben genau dem kurze Wege zu haben und sich persönlich kennenzulernen. Denn das, was in einem Netzwerk an Komplexität da ist und an Größe da ist, das Problem dahinter ist natürlich, dass die richtigen Leute sich gar nicht unbedingt kennen. Und ich glaube, die These dahinter ist, wenn man sie an einen Ort bringt, lernen die Leute sich eher kennen, auch ungeplanterweise. Und es entsteht eine natürlichere Durchmischung der Disziplinen und dementsprechend Beziehungen. Und darauf kommt es am Ende
an. Ist denn das wirklich so oder ist das eher so ein bisschen Wunschdenken? Weil ich kann mir irgendwie schlecht vorstellen, dass ein Kollege von BBDO gleich an deine Tür klopft und sagt, du hast doch bei dem und dem Kunden gearbeitet, gib mir doch da mal ein paar Informationen. Das übersteigt meine Fantasie, aber vielleicht liegt es ja auch nur daran.
Das ist schon so. Also jetzt den konkreten Fall mit BBDO und DDB, glaube ich, also die hatte ich jetzt gerade nicht. Ich glaube, dass es insbesondere dann spannend ist, wenn man disziplinübergreifend innerhalb des Netzwerkes miteinander arbeitet. Und vielleicht gar nicht unbedingt in der gleichen Disziplin, also es Kreativagenturen mit Kreativagenturen. Da gibt es dann ja natürlich auch irgendwie sowas wie eine gesunden Wettbewerb, der auch wichtig ist. Aber natürlich, wenn man sich kennt und man weiß etwas übereinander und man weiß, dass man da an Informationen kommt, dann wird man gefragt. Das ist auf jeden Fall so, ja. Also ich kann das ist nicht nur jetzt im Hinblick auf das Business und die Kunden so, sondern auch auf alle administrativen Themen, HR etc. Also ich frage oft Menschen in anderen Organisationen, insbesondere in Düsseldorf, im Büro, von denen ich weiß, man kann sich mal eben auf einen Kaffee treffen. Das ist schon so. Wichtig ist, dass die Beziehung da ist. Ja? Weil wenn sie nicht da ist, weiß ich auch nicht.
Das kann ich verstehen, aber das gilt ja sozusagen generell. Wenn du jemanden kennst, der dir was zu einer bestimmten Frage sagen kann und du hast zu ihm oder zu ihr eine gute Beziehung, dann wirst du ihn oder sie anrufen. Aber das ist ja unabhängig davon, ob das jetzt Teil des Networks ist, ja oder nein.
Richtig? Das stimmt, das ist absolut richtig. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Beziehung überhaupt erst startet, wenn man sich im Büro ungeplant an der Kaffeemaschine sieht, ist vielleicht etwas höher. Und das ist schon so. Am Ende des Tages geht es aber natürlich um die Einzelpersonen, die sich kennen, die auch darum bestrebt sind, miteinander zu sprechen und zu netzwerken. Das heißt, am Ende geht es, egal wie groß es ist, egal ob es WPP ist mit über 200.000 Mitarbeitern, es geht immer darum, ob die richtigen Einzelpersonen miteinander sprechen. Das ist das Wichtigste dabei.
Ich würde noch mal gerne auf das Thema Marke mit dir zu sprechen kommen wollen, weil das ist ja das, was Agenturen ihren Kunden auch immer wieder sagen. Du musst deine Marke stärken und so weiter und so fort. Wenn ich mir jetzt mal WPP anschaue, die haben ja in den letzten Jahren einige Agenturen miteinander gemerged. Das gilt für den PR-Bereich, das gilt aber auch für den Advertising- und E-Commerce-Bereich. Und das, was da für mich am Ende des Tages rausgekommen ist, und auch wenn ich mir die Webseiten der Agenturen anschaue, dann frage ich mich, was ist denn dort von dem Thema Marke noch übrig geblieben? Ich nenne gleich eine Ausnahme, oder die nenne ich jetzt sofort, was WPP angeht, und das ist aus meiner Sicht Ogilvy. Aber viele andere Bereiche, gerade die jetzt gemerged wurden, finde ich das schwierig.
Das kann ich nachvollziehen und ich habe ja auch vorhin gesagt, es gibt unterschiedliche Antworten auf die Kundenbedürfnisse, die wir im Markt sehen. Und mit einer Reduktion von Komplexität geht zwangsläufig auch eine Reduktion von Marken einher, zumindest wenn man das so macht wie jetzt WPP beispielsweise, auf die du gerade referiert hast. Und natürlich geht damit auch ein Stück, ich würde sagen, DNA und Patina verloren, die mit an jeder Marke natürlich dranhängt. Bei Omnicom ist es so, dass wir das anders sehen. Wir glauben an starke Marken. Ich kann, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, dass DDB eine der stärksten Marken ist, die es in unserer Industrie gibt. Und das spüre ich auch.
Die in der letzten Zeit so ein bisschen gelitten hat, ne?
Ja, aber in der letzten Zeit bis vor 6 Monaten, weil ich bin jetzt 6 Monate da. Nein, das war natürlich ein Spaß. Mhm. Aber es ist trotzdem, ja, das stimmt, sie hat gelitten. Aber nicht umso interessanter ist es, dass DDB nach wie vor, also ich mache ein Beispiel, wir bekommen aktive Bewerbungen, weil wir DDB sind. Das heißt, die Marke als Employer Brand beispielsweise funktioniert nach wie vor. Wogegen ich mir vorstellen kann, wenn man eine Agentur mercht, die man wiederum mercht, ist es vielleicht nicht unbedingt der Fall. Das heißt, es gibt bestimmte Vorteile, wenn man starke Marken hat im Agenturmarkt. Das war jetzt ja, im Hinblick auf Talent, ist das sicherlich ein Faktor, glaube ich, ganz stark. Im Hinblick auf, wie ich eben gerade gesagt habe, Governance-Modell und Effizienz des eigenen Netzwerks, ist es wahrscheinlich schlauer, die Marken nicht so stark in den Vordergrund zu stellen. Und das sind einfach zwei unterschiedliche Approaches. Und ich glaube, für beides gibt es auch Kunden, ja, weil beides bestimmte Vor- und Nachteile hat.
Ja, also genau darüber reden wir ja. Und wir gucken uns ja genau aus diesem Grund die unterschiedlichen Vorgehensweisen an. Wenn ich da jetzt so eine gemerchte Agentur habe, die vielleicht sogar noch einen Finanzhintergrund hat, für welche Kunden ist denn eine solche Agentur interessant aus deiner Sicht?
Ich glaube, dass das gerade für Kunden interessant ist, die globale Agenturpartner suchen, weil mit der Größe einhergeht ja auch ein großer Vorteil, nämlich eben Größe und die Präsenz in allen relevanten Regionen auf der Welt. Ich glaube, das kann etwas sein, was Kunden sehr stark interessiert. Damit einhergeht natürlich auch, gehen Near- und Offshoring-Modelle, also mit globalen Agenturpartnerschaften, die das Ganze natürlich auch kommerziell attraktiver machen. Da kommt das Einkaufsthema vom Anfang sicherlich wieder mit rein. Ich kann sicherlich
also nur,
in der Agentur...
Ja. Diese Agenturen, das ist jetzt mal meine Interpretation dessen, was du eben gesagt hast, diese Agenturen haben den Vorteil der Größe, den Nachteil, das geht damit einher, einer gewissen Trägheit. Aber sie haben auch den Vorteil, dass sie bestimmte Leistungen aufgrund von Skalierungseffekten gegebenenfalls günstiger anbieten können, richtig?
Danke, ja. Du hast es sehr viel besser ausgedrückt, als ich es gerade gesagt habe, aber genau das meinte ich damit absolut.
Also ich finde es ganz interessant, sich einfach mal, das ist gar keine Frage, weil die kannst du nicht beantworten, weil die Antwort liegt halt in der Zukunft, aber ich finde es ganz interessant, sich einfach mal anzuschauen, was wird denn aus diesen gemergten Agenturen bei WPP, weil auf der einen Seite kann ich verstehen, dass diese große Anzahl schwierig war zu handeln. Auf der anderen Seite mal gucken, ob da noch mal ein Wundermann oder ein Young and Rubicon irgendwie hervorlugt, ja.
Ich glaube, wovon wir uns ein bisschen verabschieden müssen, ist, und ich bin ein Freund von Agenturmarken und von Heritage, offensichtlich, sonst hätte ich mich auch zum Beispiel nicht für diesen Job hier entschieden. Ich glaube, wir müssen uns aber ein bisschen davon verabschieden, über Agenturen nachzudenken, wie noch in der Madman-Welt, und das ist jetzt kein Affront gegen dich, sondern wir müssen uns vorstellen, dass Agenturarbeit heute... Bitte?
Ich liebe Achso, okay.
Dann nimm es bitte als Affront gegen dich. wir müssen Agenturen eher verstehen als Produktionsstrecken, wo Content in, ja, oder massenweise Content in unterschiedlichsten Formen produziert wird. Und diese Leistungen können wir und können Kunden sehr gut bewerten, ob die gut oder schlecht ist. Und deswegen tritt vielleicht die Marke auch ein bisschen stärker in den Hintergrund, weil wir heute wissen, ob Content performant ist, ob die Lösung, ich rede jetzt mal nicht nur von Content, sondern ob die Lösung und das, was wir produzieren, im Endeffekt das Ziel erreicht, was Kunden möchten. Und da tritt vielleicht die Brand als Proxy für qualitative Arbeit ein bisschen in den Hintergrund, weil wir es eben messbar machen können. Und ich glaube, vielleicht ist das auch nicht immer so, aber ich glaube, einen großen Teil dessen, was wir tun, für den gilt es auf jeden Fall, ja.
Also ich glaube, bei dem, was du eben gesagt hast, ich versuche es nochmal wieder zu wiederholen, Produktion von Content-Strecken, richtig?
Ja, beziehungsweise ich würde sagen, wir sind ja quasi wie eine Produktionsstraße für Content in unterschiedlichsten Formen. Content,
das
ja?
war's, das war's.
Ja.
Ich glaube, einige Kreative müssen jetzt relativ bald sich neue Schuhe kaufen, weil da haben sich jetzt, glaube ich, die Zehennägel ein bisschen nach oben gestellt.
Weil ich das sage, ja. Aber also wenn ich angucke, wenn wir eine Kampagne machen für einen unserer Kunden, dann gehen damit einher bis zu 1000 unterschiedliche Assets, die wir produzieren. Das ist ja nur eine Beschreibung des Ist-Zustands. Das ist ja nicht, weil ich mir das ausgedacht habe.
Ja, aber schauen wir mal, was bei den Schuhhändlern so passiert.
Ja.
Lass uns noch mal über Publicis reden. Die sind ja in den letzten Jahren mit der Kraft des einen, The Power of One, in etwas anderen Weg gegangen. Magst du den mal beschreiben?
Ich war selber ja nicht bei Publicis und kann das dementsprechend von außen bewerten und habe natürlich, durchaus kenne ich Menschen dort und auch Kunden, die dort sind und muss sagen, dass die natürlich mit dem Power of One, ich weiß jetzt nicht, wann sie das gelauncht haben, 2018 würde ich jetzt mal so schätzen, wahrscheinlich.
Ja, genau, egal, ja.
Sicherlich damals durchaus die Marktanforderungen, die Kundenanforderungen schon früh gespürt haben und auch in Action umgesetzt haben. Das muss man wirklich sagen und haben da einen reinen zeitlichen Vorsprung vor den anderen Networks sich erarbeitet. Und auch wenn ich mir das angucke, und ich kann das jetzt für Deutschland DACH bewerten, wie die Kollegen aufgestellt sind, ist das sicherlich ein Weg, der absolut nahe liegt, zu sagen, wir denken nicht mehr in, und das ist auch das richtige Plattitüde, wir denken nicht in Silos, sondern wir organisieren das gesamte Netzwerk synergetisch, um es mal so zu sagen. Und das, muss ich sagen, ist von der reinen Organisationstheorie her wahrscheinlich das, was am konsequentesten umgesetzt ist, weil sie natürlich damit auch einmal als Erste angefangen haben.
Ich finde es ganz erstaunlich, dass das bei vielen Networks irgendwie noch nicht so der Fall ist und dass man da nicht unbedingt weiß, was macht denn die andere Agentur Y in dem Netzwerk. Das spricht ja eigentlich gar nicht für die Effizienzen, die man auf der anderen Seite immer heben möchte, oder?
Nee, das ist richtig. Also ich muss aber sagen, bei meiner Erfahrung nach 15 Jahren in Netzwerken ist ganz klar, dass das zum einen das, was ich gerade schon gesagt habe, auf Einzelpersonen kommt und dass es wenig, in der Vergangenheit zumindest, wenig institutionelle Plattformen gab, wo das geschehen konnte. Auch die Verzielung in der Vergangenheit war ja immer auf die eigene P&L und aufs eigene Silo. Und da kann ich ja drüber reden, weil es schon auch lange her ist. Horizontality war damals ein Thema von Martin Sorrell, was aber überhaupt gar keine Plattform hatte und keine Governance im Netzwerk. Bis das heute Markt ist es wahrscheinlich absolut anders. Man hat also quasi erkannt, was die Marktbedürfnisse sind, darüber geredet, aber eigentlich nicht konsequent danach gehandelt. Das heißt, viel ist dann eben den Einzelpersonen überlassen. Oder man hat gemeinsame Kunden, das ist das andere, ne? Also wenn man gemeinsame Kunden hat mit einer Agentur aus dem gleichen Netzwerk, dann entstehen natürlich auch Beziehungen, die man durchaus auf andere Kunden skalieren kann oder andere Businesses. Aber das ist heute, glaube ich, grundsätzlich anders in allen Netzwerken, weil man verstanden hat, dass man institutionelle Plattformen dafür braucht.
Also das ist ja jetzt auch bei WPP seit einigen Jahren der Fall über FM Schmidt, der da so eine übergreifende Funktion hat, wenn ich es richtig verstanden habe. Gibt es sonst noch Themen, die dir in diesem Bereich wichtig sind, was die Reaktion von Agenturen, von Networks auf veränderte Kundenbedürfnisse angeht?
So in der Breite, glaube ich, haben wir das, glaube ich, gut beschrieben. Und das kann man ja auch an dem sehen, wie Netzwerke sich gerade dabei sind zu verändern. Das machen sie ja nicht, weil sie das einfach aus sich heraus wollen, sondern wir sind Dienstleister und wir verändern uns dahingehend, unser Geschäftsmodell dahingehend, dass wir glauben, dass das das best- und das erfolgreichste Modell ist, was am Markt eben resoniert. Ich glaube, was spannend sein wird, ist, dass es nach wie vor natürlich Spezialistentum braucht. Und das ist, glaube ich, das Spannungsfeld, in dem wir uns als große Netzwerke alle bewegen, zwischen Spezialistentum und trotzdem, sagen wir mal, einem End-to-End-Angebot, was wir unseren Kunden machen möchten. Und das Spannungsfeld ist ein grundsätzliches, gerade wenn wir natürlich für größere Kunden arbeiten, die jetzt nicht nur zwei Agenturen haben oder zwei Kampagnen im Jahr machen, sondern sehr viel komplexer aufgestellt sind. Und ich glaube, dafür hilft uns die Technologie am Ende auch weiter, weil AI ist nicht nur Generative AI, sondern sie organisiert unsere Arbeit auch anders. Von daher ist es auch an der Stelle wichtig, technologisch zu denken und die Technologie hier als Instrument und Hilfestellung zu nutzen für die Zukunft.
Hanno, dabei lassen wir es einfach. Das war ein Schlusswort.
Sehr gut, sehr gut. Haben wir es so hingekriegt. Perfekt, Heiko.
Ich bedanke mich bei dir für deine Zeit und deinen Input.
Gerne, Heiko. Bis dann, mach's gut.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.